Herzlich willkommen bei Wir arbeiten dran,
dem Working Woman Podcast von Julia Möhn und Christina Appel. Noch nie haben in Deutschland so viele Frauen gearbeitet wie heute. Und trotzdem sagen uns Erfahrungen und Statistiken, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt, bis Frauen so arbeiten können, wie sie es auch wollen. Working Women ist der Kanal des Emotion Verlags für alle Themen, die für arbeitende Frauen relevant sind. Und das sind einige.
Equal Pay, Fair Pay, Flexwork, New Work, Führung, Gründung, Glasdecken, Netzwerke, Digitalisierung. In Wir arbeiten dran sprechen wir mit Menschen, die neue Ideen haben für die großen Herausforderungen von Working Women. Herzlich willkommen zu Folge 39 von Wir arbeiten dran. Hallo Christina.
Hallo Julia. Was steht heute an?
Ja, wir sind am Wochenstart tatsächlich und haben uns gerade erzählt, was für Termine wir haben. Und ich finde, wir klingen busy, beschäftigt und auch ein Tick gestresst.
Ein Tick gestresst, ein bisschen müde. Und das ist auch die perfekte Überleitung ins heutige Thema. Genau, weil wir werden nämlich über Mental Load sprechen. Und wir haben beide so ein bisschen Load gerade zu tragen, ne?
Wir haben ein bisschen Load zu tragen, genau, eine Menge Workload tatsächlich. Irgendwie jetzt noch ungefähr einen Monat vor dem Emotion Women's Day sind und ich schon merke, dass ich meine Arbeitstage nicht mehr in Tage einteile, sondern in Halbstundeneinheiten. Und das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass der Load doch kurz davor ist, einfach zu viel zu werden. Wie ist es bei dir?
Ach du, also nicht so stressig wie bei dir, weil ich nicht so eminente Großveranstaltungen plane. Unsere liegt tatsächlich noch ein bisschen weiter weg, unsere Konferenz. Aber für mich ist das immer ein Thema. Also ich trage schon immer relativ viel Mental Load mit mir rum. Weiß manchmal nicht so ganz, ob ich es auch betonen kann als solches, weil ich bin ja kinderlose berufstätige Frau und ich denke immer, die haben das ein bisschen für sich gepachtet, Frauen, die alles jonglieren, den Haushalt, die Kinder, die Termine, die Playdates, wie man so schön sagt, den Sportunterricht und so. Und bei mir liegt es tatsächlich hauptsächlich auf meiner eigenen emotionalen Load und dann halt im Beruf, ne? Ich bin da schon auch eine, die die Arbeit findet, also die Geburtstage nicht vergisst und Abschiedsgeschenke plant und gern mal bei anderen Leuten mitdenkt und nachfragt und so, wie die Dinge so sind. Und habe deshalb den ganzen Tag viel im Kopf und merke jetzt gerade, dass ich nicht mehr so gut damit umgehe. Also ich sage lieber abends mal was ab, als meine eigentlich freudigen Verabredungen dann noch wahrzunehmen, weil ich merke, es ist so ein bisschen vieles. Und ich habe gelesen, dass das so der Anfang ist, wenn das Barometer so ein bisschen hoch ausschlägt, dass man so ein bisschen aufpassen sollte, wenn man anfängt, seinen privaten Spaß zu reduzieren, weil alles andere zu anstrengend ist. Und ich hoffe deshalb, dass unsere Expertin heute mir so ein bisschen dabei helfen kann, das einzuschätzen und vielleicht zu verbessern.
Ja, wir haben ja tatsächlich vor fast 2 Jahren, glaube ich, schon mal über Mental Load gesprochen mit Patricia Camarata, die nach wie vor eine der Pionierinnen ist dieses Themas in Deutschland, und haben da aber ganz viel über Mental Load tatsächlich gesprochen, als größeren Blick wirklich im Privaten und wie dann dieser Mental Load im Privaten auf das Berufsleben zurück einzahlen kann. Und heute sprechen wir aber über Mental Load als Zeichen bei weiblichen Führungskräften. Und das klingt erstmal ganz schön spitz, aber ich glaube, es ist super wichtig. Ich habe tatsächlich, ne, wenn ich das von mir selber aus sagen kann, ist das ein Begriff, der mir hilft, auch auf meine eigene Arbeitsbelastung zu schauen und auch drauf zu schauen, was für eine Rolle nehme ich eigentlich wahr als Führungskraft, und denke ich, ich muss tatsächlich alles lösen, mich um alles kümmern und an alles denken. Wie du gerade gesagt hast, sind das ja durchaus, ist es ja der Dreiklang von Mental Load. Und mich beschäftigt das auch tatsächlich ganz aktuell. Mir hat in der letzten Woche ein Mensch, dem ich sehr vertraue, mal gesagt, du kannst nicht die Welt retten. Und das streift vielleicht tatsächlich so im Kern, warum ich das als Führungskraft, das so ein Thema für mich ist. Vielleicht sogar tatsächlich mehr als im Privaten, wo mein Partner einfach sehr, sehr viel übernimmt. so meine Antennen für die Bedürfnisse von anderen sind immer ganz, ganz ausgefahren, und aber die ganz abzuklemmen, kommt mir auch nicht richtig vor. Aber das ständig zu versuchen, das zu befriedigen und zu lösen und auszugleichen, das macht mich gar nicht unbedingt zu einer besseren Führungskraft, sondern nur zu einer mit sehr viel Mental Load. Und deshalb wünsche ich mir von unserem Gespräch auch, dass ich diese Balance eigentlich besser hinbekomme zwischen: mich zeichnet aus als Mensch und als Führungskraft, dass ich die Bedürfnisse von anderen wahrnehme. Und auf der anderen Seite möchte ich sie aber nicht ständig wirklich mir als Taskcard auf das Trello-Board legen.
Mit wem sprechen wir denn heute? Wer soll uns beiden helfen?
Gott, das klingt so sehr nach Therapiestunde, kann das sein? Genau, wir sprechen heute mit Dr. Maria Bergler. Und ich finde das ganz Besondere an ihr, dass sie so gut erklären kann. Und deshalb freue ich mich wirklich auf das Gespräch. Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist wirklich eine besondere Stärke von ihr, so ganz aus diesem abstrakten Begriffen wie Personalwesen und Potenzialentfaltung und Personalentwicklung, die mit Leben und Leidenschaft zu füllen. Und sie ist heute Executive Coach in München und unterstützt in ihrer täglichen Arbeit Führungskräfte und Professionals dabei, Zutrauen, das ist ein ganz Lieblingsbegriff von ihr, in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und die Zuversicht stärken, dass sie viele Aufgaben stemmen können. Sie ist ausgebildete systemische Coachin, Centered Leadership Trainerin sowie lösungsorientierte Kurzzeitcoachin.
Sie hat ihren Zugang in die Wirtschaftswelt über ein Pädagogik- und BWL-Studium gefunden und nach Stationen bei BMW und Kienbaum bei McKinsey gearbeitet, nach der Promotion und Elternschaft außerdem den Personalbereich eines Startups mit aufgebaut. 2017 kehrte sie zu McKinsey zurück und übernahm dort nach kurzer Zeit die Verantwortung der Personalentwicklung deutschlandweit für alle Berater und Beraterinnen im Bereich Advanced Industries und Public Sector. Wir sprechen heute mit ihr über Mental Load bei weiblichen Führungskräften, ein Thema, zu dem sie auch auf dem EWD, dem Emotion Women's Day, am 8. Mai eine Masterclass geben wird.
Herzlich willkommen, Dr. Maria Bergler.
Vielen Dank. Hallo zusammen.
Guten Morgen. Wir reden heute über Mental Load bei weiblichen Führungskräften und werden das so ein bisschen in unterschiedliche Bereiche einteilen wollten, aber beginnen mit tatsächlich deiner Arbeit. Ja. Warum müssen wir denn überhaupt über Führung und Mental Load sprechen? Was beobachtest du in deinen Coaching-Einheiten?
Ich beobachte immer wieder, dass das ein Thema ist, das alle betrifft. Mental Load macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, Führungskraft, Nicht-Führungskraft. Das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und vor allem bei meinen Führungskräften beobachte ich immer wieder, dass sie nicht nur mit ihrer eigenen mentalen Belastung immer wieder ein Thema haben, sondern sich natürlich auch in der Verantwortung sehen, auch ein Umfeld zu schaffen, wo ihre Mitarbeitenden mit dem Stress, der alltäglich auf alle einprasselt, besser umzugehen. Und das ist immer ein Spagat, der für viele schwierig ist zu meistern. Und wenn es auch noch weibliche Führungskräfte sind, die auch noch zeitgleich Mütter sind, dann kommt gleich noch eine Belastung mehr dazu. Und das ist häufig ein Thema dann hier im Coaching bei mir.
Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie entsteht die Last, wie vergrößert sie sich, wie äußert sie sich? Warum ist ein Bewusstsein für Mental Load und ein guter Umgang damit wichtig für moderne Führung? Oder anders gesagt, was verpasst man vielleicht, wenn man sich gar nicht damit befasst?
Ich glaube, als erstes müssen wir uns mal darüber klar werden, dass Mental Load und mentale Belastung auch eine Belastung ist. Wir erkennen immer wieder nur an, dass wenn jemand körperlich ausgelaugt ist, dann ist es vollkommen okay. Das können wir irgendwie nachvollziehen. Mhm. Aber mentale Belastung, das erkennen wir noch nicht so an. Und das ist auch schwer, auch körperlich für den eigenen Organismus. Und gerade wenn wir wollen, dass wir ein positives Arbeitsumfeld schaffen, in dem Innovation möglich wird, in der Kreativität möglich wird, in dem wir miteinander gut zusammenarbeiten können, ist gerade diese emotionale Belastung und mentale Belastung ein zentrales Thema. Denn es braucht das Vertrauen und das Zutrauen ineinander, damit das gut funktioniert, damit man mentale Belastung auch sieht. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir überhaupt mentale Belastung als Belastung erkennen und sehen.
Das finde ich interessant, weil wir ja eigentlich denken, dass diese ganzen Geistesarbeiter, Office Worker eine tatsächliche körperliche Belastung ja eigentlich gar nicht mehr haben. Das heißt, wenn jetzt heute jemand in meinem Umfeld sagt, ich bin so erschöpft, weiß ich, das kommt nicht daher, dass sie oder er ein Haus gebaut hat, sondern das kommt daher, dass vielleicht einfach die zu viel gerade auf dem Tisch liegt. So, warum fällt uns das trotzdem so schwer, das zu übersetzen und es wahrzunehmen?
Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir nicht es wirklich, dass wir nicht darin geschult sind, es wirklich gut sehen zu können von außen. Wenn jemand eine körperliche Anstrengung hinter sich hat, dann schwitzt die Person, sie schnauft, es ist irgendwie ersichtlich und wir sehen auch auf der anderen Seite, was sie geschaffen hat. Es ist sichtbarer, was das Ergebnis des Ganzen war und können die Verknüpfung leichter machen. Das hat sie geschafft und das war anstrengend. Okay, Haken dran. Aber bei jeder geistigen Arbeit, die bleibt meistens sehr intransparent für viele. Wenn wir eine Präsentation nach der anderen gehalten haben, hier in das nächste Meeting reingelaufen sind, das erkennt man nicht als okay, das habe ich geschaffen, das habe ich gemacht und das war deswegen so anstrengend. Nach außen, also ich glaube, es ist spannenderweise nämlich ein Punkt, den Außenstehende selten sehen, aber man selbst es auch manchmal nicht erkennt, was man eigentlich geleistet hat.
Ja, das ist bestimmt was wir nachher noch genauer besprechen wollen. Als ich vorbereitet habe, fiel mir sofort ein, früher war es ja so, Führungskräfte hatten eigentlich immer eine Assistenz. Also es gab immer eine Vorzimmerdame, die berühmte Sekretärin, die der Führungskraft den Rücken freigehalten hat, sogar mal die Wäsche abgeholt hat oder sowas, den Kaffee gebracht, auch Geburtstagsgeschenke für die Gattin oder die Kinder besorgt hat. Haben damals die Menschen ganz viel von dieser Mental Load getragen und heute fällt das alles auf einen selbst zurück, wenn man Führungsverantwortung hat?
Das ist echt ein spannender Gedanke. Und ich glaube, zum gewissen Teil ja. Also ich glaube, sie haben vieles abgenommen. Und es hat wahrscheinlich auch geholfen. Ich würde fast behaupten, die wenigsten hatten eine Sekretärin, die aber eine hatten, waren sehr glücklich um sie oder um ihn, ja, und haben das ja auch immer wieder verdeutlicht mit, zum Glück habe ich Person XY, weil ich glaube, dessen waren sich diese Führungskräfte schon bewusst, aber sie haben den Tätigkeiten ebenso nicht diese Wertigkeit gegeben, was es wirklich bedeutet, wenn jemand einem das Ganze abnimmt. Was auch dazu führt, dass viele Assistentinnen und Assistenten ja selbst ihren Job als nicht so wertstiftend sehen, obwohl sie eigentlich ein großes Rad vielleicht gewesen sind in der mentalen Gesundheit dieser einen Person.
Wie erkenne ich denn bei mir selbst, ob mein Mental Load zu groß geworden ist, wenn du sagst, es ist gar nicht so einfach, das wahrzunehmen, weil es sich eben vielleicht nicht äußert in Kurzatmigkeit oder Erschöpfung, einer körperlichen Erschöpfung?
Es ist schwer. Es ist wirklich schwer, es selbst zu erkennen, weil wir manchmal dann so im Hamsterrad sitzen, dass wir gar nicht mehr diese Sensibilität haben, zu erkennen, dass es uns gerade nicht gut geht, dass wir Stresssymptome haben, dass bei uns der Puls hochgeht, dass wir hektisch sind, dass wir nur noch in der Brustatmung unterwegs sind und irgendwie uns schwer tun beim Atmen und wir eigentlich nur noch von einem, ich muss jetzt das tun, ich muss jenes tun, in der Gegenwart uns beschäftigen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir so unter Stress stehen, gibt es keine Zukunft mehr oder keine Vergangenheit mehr, sondern nur noch, ich muss nur noch jetzt gleich das tun, ich muss nur noch jetzt gleich dieses tun. Wir befinden uns sehr stark in der Gegenwart. Und wenn man irgendwie bei sich bemerkt, dass man irgendwie gar nicht mehr es schafft, irgendwie 3 Tage im Voraus zu denken, dann ist schon irgendwas verkehrt. Manchmal kommen andere auf einen zu und sagen, hey, was ist eigentlich bei dir gerade los? Dir war das doch immer so wichtig und jetzt tust du das nicht mehr. Es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass man angefangen hat, seine eigenen Werte irgendwie runterzuschrauben und oder anzupassen, um sich da ja mit der Situation zurechtzukommen. Ich glaube, was oft die Krux ist, ist, dass wir anfangen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns irgendwie beweisen oder wir müssen es hinkriegen. Das ist so der erste Schritt in die Richtung. Und wenn wir dann nicht sensibel sind, dann kann es sein, dass wir sehr schnell in diesen Strudel hineingeraten.
Da würde ich gerne nachhaken. Wenn du sagst, dass wir das nicht hinkriegen, bedeutet das, dass ich dann ein Gefühl davon habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht das keiner und dann bricht hier das gesamte Kartenhaus zusammen. Ist das das Gefühl, was du beschreibst?
Das ist eines dieser Gefühle. Ich glaube auch, was auch manchmal so ein Gefühl ist oder ein Gedanke ist, der da nicht hilfreich ist, ist, wenn ich's mache, dann mögen mich alle auch dafür. Ist auch so ein netter Gedanke, ne? Gerade wenn man so, ja, ich würde sagen, so ein kleines Helfersyndromchen hat. Und das mag von den anderen irgendwie dafür einen Dank zu bekommen. Es gibt verschiedene Gedanken, die dazu führen, dass wir eben mal das dann doch noch machen oder jenes machen, weil wir es mögen, gebraucht zu werden. Wenn ich es nicht mache, werde ich nicht mehr gebraucht. Das ist auch so ein netter Satz. Es gibt viele Richtungen, warum wir Sachen so machen, wie wir es tun, ne?
Ja, noch einmal in diese quasi historische Dimension mal schauen, von der klaren Situation Vorstandsmensch mit Sekretärin, Sekretär davor, zu heutiger Vorstellung von der Rolle auch einer Führungsperson, weil meiner Wahrnehmung nach sind ja unsere Vorstellungen von Führung heute auch viel komplexer und die Ansprüche an Menschen, die führen, auch viel komplexer geworden. Ist damit so eine Führungsposition auch automatisch anfälliger für Mental Overload geworden?
Ich glaube, ja und nein. Sie ist nur dann anfälliger für Mental Load geworden, wenn wir mit den gleichen Methoden führen wie früher. Wenn diese komplexe Welt, in der wir gerade stecken, wenn wir versuchen, da weiterhin als Führungskraft der inhaltliche Sparring-Superpartner für die Mitarbeitenden zu sein, dann hat man verloren, weil es unmöglich ist, in all den Themen immer top of the notch zu sein und besser alles zu wissen als die Mitarbeitenden. Und das versuchen noch viele mit Führungskräfte, sehr viele, zu viele. Und ja, die stecken mittendrin im Mental Overload. Und da hilft auch eine Assistenz, hilft da auch nicht raus. Ich glaube, um diese Situation, in der wir gerade stecken, zu lösen, müssen wir anfangen, anders zu führen. Da muss eine Führungskraft anfangen, Strukturen, Rollen, Ziele festzuhalten und festzulegen und zu schaffen, dass die Expertise aus dem Team herausgetragen wird und dass jeder seinen Beitrag zu dem, was sie leisten wollen sollen, auch wirklich weiß und versteht und man mit den Personen im Austausch, in der Interaktion bleibt. Und wenn man anders führt, dann ist der Mental Load deutlich niedriger.
Zutrauen und Vertrauen sind ja so Begriffe, die mit denen du dich stark auseinandersetzt. Ich habe es in meiner Laufbahn jetzt häufig erlebt, dass meine Führungskraft mich gemicromanaged hat. Das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, die trauen mir nichts zu. Ich fühlte mich sehr reduziert und bevormundet, nur als ausführende Kraft der Ideen von anderen Leuten sozusagen. Warum sprichst du so viel über Führung und Zutrauen, auch im Gegensatz zu Vertrauen?
Ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, was wirklich zur Weiterentwicklung führt. Und Christina, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, aber oder eine Frage zurückstellen zu wollen, hattest du das Gefühl, du hast dich in dem Job damals weiterentwickelt?
Nee.
Maybe not.
Ja. Nicht, ja.
Und genau das ist der Punkt. Manchmal hat man vielleicht Vertrauen in das Team und sagt das dann auch so, ja klar, wir können über alles sprechen und ich erzähle dir von meinen Sorgen, du erzählst mir von deinen Sorgen. Oder ja, ich vertraue dir. dass du das, was du aktuell gerade machst, dass du das auch gut machst, ja, deswegen, da lasse ich dich auch machen und schalten und walten. Dafür ist Vertrauen gut. Vertrauen ist die Basis, nicht falsch verstehen. Aber wenn wir wirklich, wirklich wollen, dass sich Menschen weiterentwickeln, dass sie anfangen, über Sachen nachzudenken, wo ich als Führungskraft noch gar nicht drüber nachdenken konnte, weil ich kann nicht mehr alles überblicken, dann braucht es dieses Zutrauen. Und vor allem deswegen, weil das am Ende, da gibt's zig Theorien dazu, die da schon mehrfach belegt wurden, dass da am Ende dazu führt, dass Menschen motivierter sind bei der Arbeit, dass es zu einer selbstbestimmten Motivation, dass die angeregt wird, damit man eben nach und nach tatsächlich sein Bestes selbst bei der Arbeit zeigt. Und das ist mir auch wichtig zu betonen, es geht nicht hier immer um ein schönes, positives Arbeitsumfeld, dass wir uns alle hier alle wohlfühlen und uns umarmen und kuscheln. Nein, es geht darum, dass am Ende auch die Leistung dazu führt, dass die Organisation das erreicht, was sie erreichen wollen. Es geht hier am Ende immer auch um Performance. Aber eben durch Motivation gesteuert, durch Entwicklung gesteuert, ja, weniger kontrolliert, sondern mehr entstehen und kreieren lassen. Ja, das steckt im Vordergrund.
Wir würden gern als nächstes über Frauen und Mental Load sprechen, und zwar genauer, ob der sich für Frauen im Job ähnlich zusammensetzt wie im Privaten. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dass du lange selber bei McKinsey gearbeitet hast. Von McKinsey US gibt es eine jährliche Studie, Women in the Workplace, und die hat in dem Corona-Jahr 2020 festgehalten, dass Frauen besonders in die psychische Gesundheit ihrer Teams investieren, indem sie sich tatsächlich stärker kümmern, als das männliche Teamleads machen. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil es dafür sorgt, dass diese Menschen in diesen Teams sich besser fühlen. Warum wertschätzen wir das nicht?
Das ist eine super spannende Beobachtung, die damals in dieser Studie rausgekommen ist. Und wir wertschätzen sie deswegen weniger, weil sie zum einen nicht sichtbar ist. Es ist nicht so erkennbar, was Frau da so tut, wenn sie mit ihren Mitarbeitenden quasi auf die Gesundheit und ja, Belastung der anderen achtet. Das ist nicht sichtbar. Das ist manchmal halt eben mal ein Nachfragen oder so. Und zum anderen ist es auch dadurch, dass es nicht sichtbar ist, auch nichts, was unmittelbar mit Leistung verknüpft wird und nicht unmittelbar mit Umsatz oder Kosteneinsparungen oder was auch immer. Die Wertigkeit im Unternehmen ist halt immer noch sehr stark von Geld getrieben. Und deswegen wird das noch nicht so gesehen und nicht so gewertschätzt. Der Zusammenhang ist nicht klar.
Das heißt wirklich, das Hauptproblem ist wirklich dieses Übersehen und dieses Nicht-Sichtbare, weil jeder, der jetzt ein bisschen auf volkswirtschaftliche Zahlen guckt, wird ja sagen, natürlich kann es zu einem Problem werden, wenn Menschen überlastet sind und dementsprechend aus ihrem Job rausgehen und irgendwie länger ausfallen, was sie ja tun, wenn die Belastung, Stresserkrankungen zu groß werden. Oder ist es, also das ist der eine Teil, dieses Nicht-Sichtbare, oder ist es auch immer noch so, dass wir das nicht unbedingt ins Aufgabenportfolio von Menschen schreiben, die führen?
Ich glaube, es ist zum einen nicht das Sichtbare. Ich glaube, es ist, weil wir es nicht ins Aufgabenportfolio schreiben. Ich glaube aber auch, weil wir nicht, ich glaube wirklich, dass es daran hängt, dass wir nicht damit unmittelbaren Leistungssteigerungen verknüpfen können. Wir sehen nicht heutzutage, dass gerade in diesen Teams, wo Frauen so anders führen, oder vielleicht habe ich es noch nicht gesehen, kann auch sein, dass diese Teams halt wirklich, wirklich hundertprozentig mehr performen oder besser performen, als andere Teams. Ich glaube, es gibt halt leider noch sehr viele andere Teams, die trotzdem auch noch gute Leistung bringen, auch wenn sie aus den letzten Löchern, wie sagt man?
Pfeifen.
Ja. Und deswegen Es ist argumentativ total schwierig zu sagen, ja, das macht mehr Sinn. Es ist zwar besser für die Mitarbeitenden, aber macht das für das Unternehmen wirklich, wirklich mehr Sinn? Ich glaube, das glauben noch nicht viele. Vor allem, wenn es dazu führt, dass diese Frauen, die anders führen, an anderen Stellen vielleicht nicht die gleiche Leistung bringen wie die Peers. Und dann merkt man dann oft, dass am Ende für deren Bewertungsrunden dann am Ende vielleicht doch nur der Umsatz zählte, ja, und dann doch nur, ja, andere Kriterien relevanter waren und eben nicht, wie sich die Mitarbeitenden gefühlt haben, oder wie es denen geht oder wie da die Krankheitstage aussehen oder was auch immer. Und dann ist es das, also dann kriegt es nicht nur die Wertigkeit, sondern es kriegt eigentlich noch eine Abwertung dadurch, weil es einfach nicht als relevante Erfolgskriterien für die eigene Karriere angesehen wird.
Was es aber, glaube ich, sollte, und da interessiert mich jetzt deine Meinung, weil gerade letzte Woche kam der neueste Gallup-Report raus und da ging es fokussiert um den Engagement-Index. Der Report sagt, dass Führung der Skill der Zukunft ist und emotionale Bindung ist der maximale, der größte Faktor für Mitarbeiter-Retention. Also Mitarbeiter anheuern und sie dann auch behalten, ist das, worauf Firmen in Zukunft bauen müssen. Und diese emotionale Bindung, die ist momentan so niedrig wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Also was bedeutet das dann, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Frauen vielleicht gerade besonders gut darin sind, Menschen emotional an ein Team oder ein Unternehmen zu binden?
Ja, also Frauen sind schon Erfolgsfaktor. Also ich bin ein großer Freund davon. Ja? Also ich finde das ja sehr, sehr, sehr unterstützend, dass das so ist, wie es ist. Mhm. Es muss nur anders dann auch tatsächlich in Unternehmen gelebt werden. Es braucht dann auch diese Wertigkeit, dass eben dann auch andere Maßstäbe erlaubt sind in Bewertungsrunden. Wir haben ja früher, reden ja immer wieder von Chancen, Gerechtigkeit oder Gleichheit oder was auch immer. Aber in Bewertungsrunden verlieren ja da Frauen oft sehr, weil sie eben anders sind. Und ich finde gerade diese Andersartigkeit ist so schön. So was Wunderbares. Mhm. Aber das bilden wir halt in vielen Unternehmen da meistens noch nicht ab. Und emotional zu binden klingt irgendwie, wenn ich es nur so höre, denke ich mir, oh Gott, das klingt irgendwie total gemein. Ja? Man möchte die Menschen irgendwie auch noch emotional binden. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Es ist so einfach. Es ist einfach, Menschen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringen, sie als ganze Person zu sehen, ihre Stärken wirklich zu sehen, sie da einzusetzen, auch dementsprechend nach dem, was sie können, was ihre Passion ist. Das, was wir ja schon aus der ganzen Great Attrition Reports wissen, die Mitarbeitenden verlassen wegen fehlender Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Anerkennung quasi für das, was sie tun, die Jobs. Wenn wir einfach an dem Punkt arbeiten würden, dann ist das Thema emotionale Bindung ist damit relativ schnell erledigt. Wenn wir wirklich an den Mitarbeitenden dranbleiben, uns um sie einfach kümmern und dass uns es wichtig ist, sie aufblühen sehen zu wollen im Unternehmen, in ihrer ganzen Vielfalt, dann ist es ehrlicherweise kein Hexenwerk.
Dann noch zweimal deine Expertise aus deiner Coaching-Erfahrung nutzen. Nämlich das Erste, wir wissen, dass wir kulturell darauf geprägt sind, immer ein bisschen mit Misstrauen zu sehen, wenn Frauen sich so stark in den Mittelpunkt stellen, ne? Wir sind kulturell darauf geprägt, darauf erzogen, immer zu sagen, ne, Frauen sind die, die alle mitnehmen, Frauen sind die, die sich um alle kümmern. Aber dieses tatsächlich, ich bin hier, ich bin auch mal das Zentrum der Aufmerksamkeit, da gehen so merkwürdigerweise unsere Warnlampen ein bisschen an. Ist das ein Problem, was weibliche Führungskräfte, mit denen du arbeitest, auch heutzutage tatsächlich noch haben? Oder ist das etwas, was vielleicht im Privaten ist, aber die sind dann doch schon, haben andere Ausbildungsgänge durchlaufen, auch eine andere Reflexion vielleicht dieser Rolle?
Nee, die haben das auch. Die haben das auch, vor allem, weil sie das oft daran hindert, für sich selbst dann quasi um Hilfe zu bitten, oder da sich dann in den Vordergrund zu stellen. Also das haben sehr viele auch wirklich Top-Führungskräfte, ja. Aber der Umgang damit ändert sich. weil sie erkannt haben, weil irgendwann sie auf ihrem Weg erlebt haben, dass wenn sie es dann doch getan haben oder doch gemacht haben, zum einen die Welt nicht zusammengebrochen ist und zum anderen, dass wenn sie ein gutes Netzwerk haben, was sie auffängt, was hinter ihnen steht, ja, was dass das schon auszuhalten ist. Wenn man weiß, für was man es tut und warum man es tut. Und das finde ich immer sehr faszinierend an diesen Frauen, dass sie sehr klar wissen, was sie wollen und wohin sie hingehen wollen, und finde das sehr, ja, es ist sehr vorbildlich, wo man sich vieles abschauen kann. Aber ja, auch die strugglen tagtäglich, auch immer noch heute, mit dieser Rolle, da, vor allem auch oft immer noch an der Spitze, die Einzige zu sein, die es anders sieht, die vielleicht immer wieder eine andere Meinung mit einbringt und sich denkt, sieht das denn hier keiner? Das ist immer noch ein Thema für viele, ja.
Und genau, und anschließend daran, habe auch im Vorgespräch gesagt, dass ich das für mich selber als Führungskraft auch wirklich eine Herausforderung finde, diese richtige Balance zu finden zwischen der Empathie und den eigenen Zielen. Mhm. Ne, weil man untergehen kann unter den Bedürfnissen von anderen Menschen. Das macht einen ja aber nicht zu einer besseren Führungskraft, sondern das macht einen einfach nur zu einer Führungskraft mit viel Mental Load. Und ne, es gibt so einen Begriff, mit dem ich dafür ganz gerne arbeite, um das zu erklären. Der stammt von einer amerikanischen Feminismus-Expertin, die hat gesagt, diese kulturellen Prägungen machen Frauen zur Designated Warrior, also zur ausgewiesenen Sorgenträgerin statt des Warriors, der Warrior. Genau, wie gelingt mir denn, also nicht nur mir, aber auch mir, diese richtige Balance zu finden? Wie ist es in einem Coaching-Prozess, wie unterstützt du Menschen dabei, diese Balance zu finden?
Das finde ich einen lustigen Ausdruck. Ja? Ich arbeite gerne mit der bevorzugten Zukunft mit meinen Coaches. Das heißt, ich versuche mit ihnen herauszuarbeiten, wenn ein Wunder passieren würde oder sie in ihrem besten Selbst wären, wie wäre die Situation dann? Oder wie würden sie in ihrem besten Selbst mit dieser Situation umgehen? Und dann gemeinsam zu erarbeiten, was das dann ist, hilft oft sehr. Ich glaube, Mitgefühl ist gut und richtig und wichtig, aber es soll eben ein Mitgefühl sein, und Empathie kann vielleicht ein Ticken zu viel manchmal an der Stelle sein. Wir dürfen mitfühlen, wir dürfen verstehen, wir dürfen halten, aber das Problem, das hat meistens dann trotzdem noch die Person. Wir dürfen uns nicht zum Eigen machen. Und wir dürfen, weil es sind immer noch erwachsene Menschen, mit denen wir da zu tun haben, mit ihnen auch darüber sprechen. Ich glaube, wenn wir Mitgefühl haben und in diesen Konflikt hineingeraten, haben wir ganz viele eigene Annahmen im Kopf. Und manchmal kommt vielleicht auch noch unsere gefühlte Fürsorgepflicht mit rein, weil wir merken, der Person geht's nicht gut. Ja? Und wir wollen sie doch schützen und behandeln, und wir wollen ihr auch was Gutes tun. Achtung, das tun wir fast wieder so, als wäre es ein Kind. Ne? Wir müssen wirklich dann sagen, okay, ich merke, ich möchte fürsorglich sein. Das darf nicht passieren. Das ist ein erwachsener Mensch. Ich spreche jetzt einfach mit der Person darüber. Ich sage, ich verstehe, was passiert. Ich kann das fühlen. Was können wir tun? Lass uns gemeinsam unsere bevorzugte Zukunft kreieren. Wie lösen wir das Problem oder das Thema? Und was ist da gerade für dich die Herausforderung, es anzugehen? Wie würdest du dir das wünschen? Um erst dann eigentlich relativ spät zu fragen, okay, wie kann ich dir jetzt dabei helfen? Aber ganz bewusst immer in die bevorzugte Zukunft zu gehen mit den Mitarbeitenden und sie da auch wirklich als Mündige zu sehen, somit, ich weiß, es ist zwar gerade scheiße, oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, aber ist halt so. wir gucken jetzt gemeinsam nach vorne und uns überlegen uns, wie wir da wieder rauskommen.
Ja, lass uns ein bisschen bei den Ratschlägen bleiben, also darüber sprechen, wie löst man kritische Situationen, wie verkleinert man Mental Load. Und im Privaten heißt es ja häufig, es ist wichtig, seine Arbeit, die man macht, sichtbar zu machen und dann fair zu verteilen. Jetzt bei dem, was du gerade erklärt hast, ging es da vor allem darum, sich selbst als Führungskraft vor mehr Mental Load zu schützen? Oder ist es auch das, diese bevorzugte Zukunft, die ich anwende, wenn ich zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eine vergrößerte Mental Load beobachte oder glaube zu beobachten? Mit welchem Vokabular, wie gehe ich daran?
Ich glaube, es ist total schwer, als Führungskraft das zu sehen, wie es den Mitarbeitenden wirklich selbst geht. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anmaßen zu sehen, dass es der Person nicht gut geht. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist nachfragen. Was beschäftigt dich gerade? Und dann nicht aufzuhören, sondern zu fragen, und was noch? Und was noch? Und was noch? Also wirklich, glaube ich, gefühlt 5, 6 Mal zu fragen, und was noch? Und was noch? Und was noch? Bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo die Person sagt, ja, nix mehr noch. Sag ich, ah, okay. Mhm. Und dann, um dann herauszuarbeiten, wo steckt da eigentlich gerade eine Herausforderung für dich drin? Und weil manchmal hat es gar nichts mit den einzelnen Punkten zu tun, sondern es ist meistens etwas tiefer liegendes oder höher liegendes, wie man noch sehen möchte. Mhm. Für mich ist es eigentlich die Herausforderung, das alles zu managen, oder am Ende ist es vielleicht nur ein Punkt aus der langen Liste gewesen. Und wirklich dann da tatsächlich dann zu überlegen, im nächsten Schritt, bevorzugte Zukunft, wie würdest du es dir denn wünschen, dass du diese eine Herausforderung, die dich betrifft, dann anzugehen. Aber ich glaube, als Führungskraft keine Annahmen stellen, sondern zu fragen, was ist eigentlich gerade alles bei dir los? Und was noch? Und was noch? Und was noch? Und nicht auf die Uhr zu gucken und unter Zeitdruck sich zu denken, oh mein Gott, was kommt jetzt noch alles und was kommt noch alles, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen und einfach mal der Person die Chance zu geben, das alles sichtbar zu machen, auszusprechen, und auch das Gefühl zu haben, da hört mir mal jemand zu und der erkennt das, der nimmt sich die Ruhe oder sie nimmt sich die Zeit, und hilft mir, die wirkliche Herausforderung dabei herauszuarbeiten. Und wenn es Mental Load ist, could be. Aber es gibt ja Menschen, die haben an Sachen Spaß und ziehen aus Sachen Energie raus. Da würde ich im Leben nicht dran denken, für mich persönlich, dass mir das Spaß machen könnte, wo ich sagen würde, komm, bleib mir fern davon. Und diese Annahmen, die dürfen wir einfach nicht für andere treffen.
Ja.
Das ist sehr gefährlich.
Als wir uns in einer früheren Folge mit dem Mental Load tatsächlich im Privatleben beschäftigt haben und wie der dann wirkt auf die Karriere von Frauen, war auch ein Begriff, den wir gelernt haben, Caring Communities. Damit beschreibt die Soziologie eigentlich Netzwerke, informelle Netzwerke, Freundinnen, NachbarInnen, die uns helfen, tatsächlich bestimmte Spitzen in unserer Belastung zu reduzieren. Wie finde ich denn im Beruf diese Caring Communities, wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft gerade merke, okay, hier gibt es wirklich Überspitzen und eigentlich bräuchte ich Unterstützung, weiß aber jetzt vielleicht, wie du schon gesagt hast, im Kreis meiner Peers finde ich die vielleicht nicht, weil die sind noch auf andere Werte gestützt. Wie baue ich das auf? Kann ich die vielleicht auch mitschaffen, solche Communities?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es etwas ist, was man von Anfang an kultivieren muss. Nämlich ein aktives Netzwerk im Unternehmen in unterschiedliche Bereiche. Und sei es, dass man regelmäßig mit jemandem Lunch, Kaffee trinkt oder was auch immer. Und wirklich aktiv in die Netzwerkpflege geht, um zum einen herauszufinden, wer ist da noch? Zweitens, vertraue ich dieser Person überhaupt? Und drittens, gibt es vielleicht auch irgendwie eine Chance einer Kooperation wo wir irgendwie zusammenarbeiten könnten oder kann ich der Person etwas Gutes tun oder nicht? Oder sie mir. Also einfach mal nur zu erkennen, wo sind thematische Überschneidungspunkte. Weil manchmal sehen wir das gar nicht mehr, weil wir da irgendwie in unserem Stall sozusagen unterwegs sind. Aber einfach nur zu gucken, was macht die Person, für was steht die? Dass wenn ich mal ein Thema habe, was irgendwie in diese Richtung geht, mir die Person auch einfällt. Also wir müssen anfangen, uns quasi ein Telefonbuch anzulegen, wie wir, wenn wir mal ein Thema haben, auch wissen, wer könnten überhaupt Ansprechpartner sein. Und das kann man im Unternehmen machen, das kann man aber auch außerhalb des Unternehmens machen. Ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass es doch die Möglichkeit gibt, sich Sparring-Partner zu suchen. Ich finde, LinkedIn ist ja Gold wert, wenn man mal wirklich anfängt, das wirklich zu nutzen, da Kontakte aufzubauen und Connections aufzubauen, um da sein Telefonbuch zu erweitern mit Menschen zu Themen, die einen interessieren, wo man denkt, ah, da könnte ich Hilfe brauchen. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist, sich einfach sein eigenes Sparring-Board, ne, also irgendwie zusammenzustellen. Und da können auch fiktive Menschen drin sein. Zu sagen, hier, ich wünsche mir, also ich bin ja so ein heimlicher Fan von Janina Kugel, das weiß sie nur nicht, jetzt wird sie es vielleicht wissen. Ich frage mich dann manchmal, was würde sie sagen? Lustigerweise, nachdem ich jetzt das Buch von Lena Rogel gelesen habe, stelle ich mir auch manchmal die Frage, also wie würde jetzt sie auf so eine Frage reagieren? Und hole sie so ins Boot, ja, auch das weiß sie nicht, ja. Aber
wird sie ja bestimmt freuen, das zu hören.
Oh Gott, peinlich. Ja, aber so kann man sich immer wieder, wenn man das sehr bewusst macht, sich Leute in seine Community hineinholen und das sehr aktiv, ohne dass man sie fragen muss, ob sie wirklich dabei sein wollen. zumindest mache ich das so.
Ja. Auf der aktuellen Ausgabe der Emotion steht ganz groß der Titel Ja zum Nein. Reduziert man Mental Load mit mehr Nein?
Ich glaube, zum gewissen Teil ja, aber nicht nur. Mhm. Ich glaube, Mental Load hilft es, wenn man zu vielen Sachen Nein sagt, auf alle Fälle. Aber es ist am Ende immer eine Sache der Priorisierung, also der Wichtigkeit, die ich einem selbst diesem Thema gebe. Vor allem, wenn man weiß, wo möchte ich eigentlich hin und priorisiere dementsprechend. Und die wenigsten können nämlich dann, wenn sie priorisieren, gewisse Sachen dann auch fallen lassen. Also vielleicht ist es dann auch dieses Nein sagen zum, was tue ich nicht. Und Mental Load hat auch viel mit Energiemanagement zu tun. Ich habe es ja vorher kurz gesagt, es gibt ja Sachen, die rauben mir so viel Kraft und Energie, die andere richtig gerne machen. Ich hasse es zum Beispiel zu schreiben. Also ich im Lesen bin jetzt auch nicht so irgendwie die Stärkste. Aber es gibt Menschen, die tun das ja sehr gerne. Die sind Autoren und schreiben irgendwie Artikel. Ja, also, und die gehen darin auf. Aber und deswegen, glaube ich, hängt Mental Load auch viel damit zusammen mit, was tue ich eigentlich wirklich aus, was mir leicht fällt, weil es mir Energie gibt. Ich sag gerne, wenn man der absolute Höhepunkt wäre, wenn wir es schaffen würden, einen Job zu machen, den wir gerne machen, den wir auch ziemlich gut machen und der uns auch noch extremst leicht fällt. Wenn wir so einen Job haben, dann ist Arbeit gefühlt keine Arbeit mehr, weil es einfach nur Spaß macht, einem Energie gibt und man am Abend noch durch die Gegend hüpft und denkt, yeah, was mache ich heute noch? Und deswegen ist es so wichtig, wenn dann viel zu tun ist, aber es einem leicht fällt und man es eh gut kann und man es auch noch gerne macht, dann ist man nicht so Mental Load anfällig. Aber wenn irgendwas an diesen drei Punkten sozusagen rüttelt, dann wird es schwer. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber bewusst zu sein, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und priorisiert auch dahingehend, zu was man Ja und zu was man Nein sagt.
Als wir unser Gespräch vorbereitet haben, ist mir noch eine Begegnung sehr stark wieder in Erinnerung gekommen, von mein inneres Auge gekommen ist. Ich hatte, die nicht lange her ist, eine Oberärztin eines Universitätsklinikums, eine wirklich taffe Frau, die sagte, es sei gar nicht ihr Problem zu führen, es sei nicht ihr Problem, Privates und Beruf zu vereinen, es sei ihr Problem, dass sie einfach mehr leisten müsste als Männer in vergleichbaren Positionen. Mhm. Und dass man das aber natürlich, dass einem das keiner sagt, dass man nicht drüber spricht, dass es auch nicht zu adressieren ist, sondern eher aktiv geleugnet wird. Es sei aber tatsächlich so. Dieses mehr leisten müssen, was auch unsichtbar ist, ist das auch ein Grund für diese höheren Belastungen, die wir gerade beschrieben haben?
Ja. Ich glaube schon, dass es tatsächlich in vielen Bereichen so ist, dass wir noch mehr leisten müssen, solange wir noch so alleine sind in diesen Umfeldern. Ich glaube, also ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann ausnivelliert, wobei, soweit ich mitkriege, wie es in Krankenhäusern heutzutage aussieht, dann denke ich mir oft, die sind gefühlt, was Sachen Führung angeht, noch in der Steinzeit unterwegs. Und es ist ein wirklich schwieriges Umfeld, ist für viele Oberärztinnen, Chefärztinnen, da Karriere zu machen und auch, ja, Gehör zu bekommen. Ich würde dir sagen, wechsel das Klinikum, aber das macht es da nicht besser, ja. Deswegen sehe ich auch sehr viele, die dann in Praxen gehen und dann halt aus dem Klinikum aussteigen. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein. Also es ist tough und ich glaube, ich habe keine Antwort für sie. Es ist wirklich nicht einfach, weil man kriegt, wenn das Umfeld so verhärtet ist, wie es oft in diesen Kliniken ist, ist es schwer, sie als Einzelne aufzubrechen. Es ist wie.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in dem Podcast auch immer wieder feststellen, dass natürlich die Einzelne nicht das System verändern kann, sondern genau an dieser Aufgabe dann zerbrechen würde. Deshalb finde ich es eine spannende Frage, wie man diese Themen eben dann doch aus dem Unsichtbaren herausholen kann. Aber letztlich muss man sagen, arbeiten wir ja auch genau mit dem Podcast vielleicht daran, dass man das besser hinbekommt, indem man halt immer wieder drüber spricht und es auch eben sichtbar macht.
Ja, und ich finde, es ist auch ehrlich, wenn man sagt, es ist halt nicht immer alles rosig. Es klingt irgendwie so leicht, ja, aber es ist halt nicht immer alles leicht.
Hast du denn einen Vorschlag, wie man sagen könnte, jetzt zusammenfassend zum Schluss, wie können wir dieses Thema noch mehr nach draußen bringen? Wie können wir es auch in unseren Teams vielleicht ansprechen? Weil wir ja so viel über die Unsichtbarkeit gesprochen haben, so viel über das wenige Greifbarsein dieses Themas.
Ja, ich glaube, tatsächlich fängt es damit an, einfach nachzufragen, was ist eigentlich gerade alles bei dir los, was noch, was noch, was noch? Ich glaube, das ist total wichtig. Ist übrigens auch eine meiner meistgenutzten Coaching-Fragen. um einfach mal die ganze Bandbreite aufzumachen. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist wirklich, dass Unternehmen anfangen, eine andere Wertigkeit dem in Bewertungsrunden zu geben. Das ist wirklich ein Thema, was ich auch in meinen alten HR-Rollen noch immer wieder gesehen habe, dass man zwar immer, man sieht, da sieht man es nämlich, sagt man, ja, ich weiß, die macht ganz viel in der Initiative, die macht das, aber am Ende, was hat sie jetzt bei der Beratung, in der Klientenarbeit gemacht und wie viele Klienten hat sie bedient? Das war dann am Ende dann doch das, was entschieden hat. Das würde ich mir wirklich wünschen, wenn wir es schaffen, diesen Punkt irgendwie zu knacken. Das heißt, dass das genauso viel wert ist, wirklich, wirklich genauso viel wert ist, wie eben auch das, was unmittelbar umsatzrelevant ist, zu sehen, dass das andere auch umsatzrelevant wird. Das glaube ich, wäre für mich eines meiner Herzensthemen, wo ich mir wünschen würde, dass wir da schneller vorankommen würden.
Dr. Maria Bergler, vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Julia, du möchtest bestimmt noch einen kurzen Werbeeinsprecher machen, denn es gibt die Möglichkeit, dich auch live zu treffen.
Genau, ja, auf jeden Fall, wie schon zum Beginn gesagt, mit dieses große Glück, dass Maria eine Masterclass geben wird auf dem Emotion Women's Day am 8. Mai. Und alle Infos dazu findet ihr unter emotionwomensday.de. Und wir alle drei freuen uns, euch dort zu sehen und kennenzulernen.
Ich freue mich auch schon drauf.
Herzlichen Dank, Maria.
Ich danke euch beiden. Danke, Julia. Danke, Christina. Es war mir eine Freude.